ist immer wichtig, auch eine gute Beziehung zu sich selber zu haben und so ein bisschen auf beides zu fokussieren. Also ich finde, jetzt halten wir es mal biblisch, liebe dich selbst und deinen Nächsten, steckt aber schon beides drin. Also wir können nur in einer guten Beziehung sein mit anderen, wenn wir auch mit uns selber in einer guten Beziehung stecken.
Herzlich willkommen bei Drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit der Autorin, Referentin und Gründerin von Zebra BW, Sarah Pohl. Hallo Sarah, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
Hallo, ja, ich freue mich auch sehr, dass ich diesen Podcast mit dir machen kann.
Jetzt hast du was mit einem Zebra zu tun, mit einem Tier. Erklär doch mal, wer bist du und was machst du?
Zebra ist eine ein bisschen unhandliche Abkürzung für zentrale Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen und spielt gleichzeitig auch so ein bisschen mit einem Gedanken, nicht alles ist schwarz-weiß, das Zebra ist es schon. Ich leite die Beratungsstelle Zebra BW in Freiburg, die vom Kultusministerium Baden-Württemberg gefördert wird und wir beraten Menschen rund um diesen großen Themenkomplex Weltanschauungsfragen. Da gehören ganz viele Themen mit dazu. Esoterik, Verschwörungstheorien, sogenannte Sekten, spirituelle Krisen, Okkultismus, all das sind so große Themenaufhänger, mit denen Menschen zu uns kommen.
Und kommen dann Leute zu euch, die davon betroffen sind oder kommen Leute zu euch, aber die wissen ja eigentlich gar nicht, dass sie davon betroffen sind, also werden es wahrscheinlich eher Angehörige sein oder die jemanden haben, der davon betroffen ist.
Ja, ist tatsächlich so. Sehr häufig ist zuerst das Umfeld alarmiert und sagt da, meine Frau geht zu einem Guru neuerdings und wie soll ich damit umgehen? Die hat sich total verändert, die stellt jetzt auf einmal unsere Beziehung in Frage. Oder zweiter Klassiker, meine Eltern glauben an Verschwörungstheorien und fluten den Familienchat mit lauter abstrusen Fake News. Wie kann ich mit meinen Eltern umgehen? Wie kann ich die vielleicht überzeugen, dass es nicht so passt? Das sind so klassische Aufhänger, mit denen Menschen kommen. Manchmal kommen aber auch die, wir nennen es primär Betroffenen, also Menschen, die selber zum Beispiel in einer Sekte waren und sagen, ich möchte da raus. Oder die in einer anderen schwierigen Gruppierung waren oder einem Guru, einem Coach gefolgt sind und sagen, irgendwie bin ich da in eine Abhängigkeit geraten, jetzt brauche ich doch mal Unterstützung, das passiert schon auch.
Und was macht ihr dann mit diesen Menschen? Also auf der einen Seite natürlich klar die Angehörigen des Betroffenen, auf der anderen Seite die Betroffenen selber, aber was ist dann konkrete Leistung von euch?
Das variiert sehr stark. Wir bieten, das ist so zentrale Gespräche an und versuchen da auch ein Anliegen rauszuarbeiten und einen Auftrag und fragen die Menschen immer, was wollt ihr denn von uns? Was sollen wir machen? Wie können wir helfen? Manche Aufträge können wir annehmen, wenn es darum geht, wie kann ich besser mit meiner Frau umgehen? Wie kann ich anders? Wie können wir weniger Konflikte haben? Das ist so das Arbeitsfeld, wo wir gerne die Ärmel hochkrempeln und sagen, ja, da kennen wir uns mit aus, mit Kommunikation, Konflikten, Beziehungen. Wenn jetzt jemand zu uns sagt, macht mal, dass meine Eltern nicht mehr so einen Quatsch glauben, redet ihr doch mal mit denen. Dann sagen wir, das ist nicht unser Job. Wir haben Glaubens- und Meinungsfreiheit in Deutschland. Jeder kann und darf glauben und meinen, was er will. Klar gibt's auch Grenzen. Mit diesen Grenzen versuchen wir auch umzugehen und die zu benennen. Aber so eine unserer Devise ist es, wir können Meinungen verurteilen, aber niemals einen Menschen, der eine Meinung vertritt. Das ist so ein ganz wichtiger Grundsatz in unserer Arbeit, zu sagen, wir verwechseln nicht Mensch mit Meinung und wir versuchen mit diesen Menschen, die sich an uns wenden, eher vom Verurteilen wegzukommen hin zum Verstehen. Eher versuchen zu verstehen, warum glaubt deine Frau, dein Mann jetzt diese Sachen, wie können wir den besser verstehen und dann vielleicht auch Methoden daraus entwickeln, wie wir wieder miteinander besser in Kontakt kommen können.
Wie lange dauert es normalerweise so eine Beratung, sag ich mal?
Es ist total unterschiedlich. Die längeren Beratungen haben eigentlich die unmittelbar selber betroffen sind, die aus was aussteigen. Die haben oft wirklich viele Fragen. Die haben so Themen wie, wie baue ich eigentlich neue Beziehungen auf? Wie komme ich jetzt eigentlich in meinem Leben überhaupt klar? Ich habe ja gar keine Kontakte mehr. Ich habe alles abgebrochen. Oft auch so ein bisschen aufarbeiten, was ist da eigentlich passiert. Also die bringen oft so einen ganzen Koffer an Themen mit Und die Angehörigen, das sind eher so die kürzeren Prozesse, die sagen ja häufig selber, ja, ich habe ja eigentlich nicht das Problem, sondern derjenige, der dorthin geht, macht ja Probleme. Die wollen erstmal meistens so ein bisschen paar Tools haben. Das sind dann so 2-3 Beratungstermine und bei den primär Betroffenen sind es bis zu 10 Beratungstermine oder noch mehr.
Okay, also es ist manchmal auch relativ langwierig.
Genau, das können auch längere Prozesse sein, ja.
Okay, und wie kamst du dazu?
Das ist eine lange Geschichte. Ich fange mal ganz vorne an. Ich bin selber mit meinen Eltern auch in einer charismatischen Gruppierung groß geworden. Wir haben in Bayern auf dem Land in einem alten Internat gelebt, das die ausgebaut haben mit ein paar anderen Familien. Und dort habe ich sozusagen früh in meiner Kindheit mitbekommen, was es bedeutet, im Positiven wie im Negativen, in so einer, ich nenne es jetzt mal sehr geschlossenen, religiösen Gruppierung groß zu werden. Das war zum einen sehr toll. Wir hatten immer andere Kinder zum Spielen da. Wir hatten, also war eine spannende, lustige Kindheit. Aber vom Ideologischen her fand ich es manchmal ein bisschen schwierig. Und je älter wir wurden, desto enger war es dann da zum Teil auch für uns. Meine Eltern sind dann nach 7 Jahren weggezogen. Mich hat dieses Thema weiter beschäftigt. Ich habe dann Pädagogik studiert, Erziehungswissenschaften und habe da dann gedacht, ja, worüber schreibe ich meine Diplomarbeit und habe dann mir das Thema gewählt, Kindererziehung in religiösen Gruppierungen. Das hat mich einfach nicht losgelassen und ich hatte so das Gefühl, wenn man das nochmal auf diese Art sich anschaut, versteht man selber sich selber auch ein bisschen besser und seine eigene Geschichte besser und habe das dann am Beispiel der Zeugen Jehovas mich mit beschäftigt und dann war die Diplomarbeit fertig und ich hatte gerade selber mein drittes Kind bekommen und gedacht, was mache ich jetzt? Und habe mich dann entschlossen, eine Doktorarbeit zu schreiben zu diesem Thema, weil ich da gemerkt habe, da gäbe es noch viel mehr zu beforschen, zu tun. Das ist eigentlich noch viel zu unbeackert. Und habe dann ja einfach nochmal 2 Jahre lang an der Doktorarbeit geschrieben, war dann wieder fertig, stand wieder vor der Frage, was nu? Jetzt habe ich da so ein spezielles Wissen. Wohin damit? Und bin dann erstmal in der parapsychologischen Beratungsstelle in Freiburg gelandet, wo ich 8 Jahre lang auch beraten habe. Und da hatten wir schon so diese Schnittmenge, dass sich dort auch viele Menschen an uns gewandt haben, die eben auf dem Esoterikmarkt irgendwie Schaden erlebt haben. Und ja, nach 8 Jahren war es dann dort auch Zeit für mich nochmal was zu gehen. Die Kinder wurden größer, ich hatte wieder mehr Energie und habe dann ja mein 5. Kind, sag ich jetzt mal so, aus der Traufe gehoben und habe Zebrage gegründet. Und bin dann eigentlich wirklich so wieder zum Kerngeschäft zurückgekommen, zur Beratungsarbeit für Menschen, die wirklich in solchen Strukturen drin waren. Und mache das jetzt das 6. Jahr mit total viel Freude und Dankbarkeit, dass das Land sowas finanziert.
Das heißt, du hast Zebra gegründet in Freiburg. Gibt es das jetzt mittlerweile auch noch woanders in Deutschland oder ist das so eine One-Woman-Show?
Ja, ich habe ein nettes Team. Wir haben noch 5 Mitarbeitende. Aber es ist tatsächlich in Baden-Württemberg das einzigste Projekt und wir sind auch für ganz Baden-Württemberg zuständig. Also unser Geldgeber ist ja das Ministerium und unser Auftrag ist wirklich allen Bürgerinnen in Baden-Württemberg Beratung anzubieten. Deswegen läuft total viel am Telefon. Es gibt vergleichbare Beratungsstellen, die heißen nicht Zebra, sondern Sekteninfo NRW. Die sind auch vom Land gefördert und bieten zu den ganz gleichen Themen wie wir Beratung an und Sekteninfo Berlin. Das sind sozusagen beides jeweils landesgeförderte Beratungsstellen, die eben keinen kirchlichen Bezug haben. Es gibt neben diesen landesgeförderten Beratungsstellen in ganz Deutschland auch noch die weltanschaulichen Beratungsstellen von der evangelischen und katholischen Kirche, die eigentlich echt auch eine super Arbeit machen, aber an der Pforte steht eben evangelisch, / katholisch, was für manche Menschen, die eben gerade mit Glauben ein Thema haben, so ein bisschen die Neutralität in Frage stellt.
Okay. Jetzt hast du schon sehr viele Jahre Beratung gemacht und sehr viele Menschen wahrscheinlich da auch beraten und dich mit den Themen von denen auseinandergesetzt. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema dieses Podcasts, nämlich zu deinen Weisheiten, zu deiner Lebenserfahrung. Und da hast du bestimmt einiges rausgezogen aus diesen Beratungsjahren. Deswegen bin ich mal gespannt, was deine erste Weisheit ist.
Meine erste ist eigentlich, ja, also bringt sowas eine Erkenntnis auf den Punkt, die ich jetzt in vielen Beratungsgesprächen gemacht habe. Die heißt eigentlich, am Ende geht's immer um Beziehungen. Das ist tatsächlich so eine der großen Erkenntnisse, dieses Thema Weltanschauungsfragen ist oft eine Pforte und eine Tür, durch die die Menschen gehen. Und wenn wir dann uns angucken, um was es eigentlich geht, geht es sehr, sehr häufig um Beziehungsgestaltung. Wie habe ich bisher meine Beziehung gestaltet? Um Abhängigkeiten, um toxische Beziehungen, aber auch um ansonsten Beziehungen, Loslösung von den Kindern. Kinder werden erwachsen, Einsamkeit, nicht vorhandene Beziehungen. Also dieses Thema in Beziehung sein spielt in dem Themenfeld, wo ich drin bin, eine enorme und zentrale Rolle. Also weniger um die Ideologie eigentlich, wie man erstmal meinen könnte. Also wir müssen oft gar nicht so viel wissen über diese Gruppierungen und über die ideologischen Ausformungen, sondern ich würde sagen, sehr viel wichtiger ist es, über Beziehungen am Schluss zu reden. Und da landen wir eigentlich sehr, sehr häufig am Ende.
Also die Beziehung zwischen den Betroffenen und den Angehörigen.
Betroffenen Angehörigen, betroffenen Guru, betroffenen Gruppierungen, Beziehungen innerhalb der Gruppierung. Also das, was Menschen, die uns kontaktieren, am Schluss dann wirklich umtreibt, ist meistens, wie gehe ich jetzt mit denen um? Was mache ich denn mit der Gemeinschaft? Die haben keinen Kontakt mehr mit mir oder ich habe in Kontakt. Also es geht sehr häufig um diese Themen mit, wie halte ich einen guten Kontakt? Wo setze ich in der Beziehung Grenzen? Wo geht mir jemand über die Grenzen? Also eigentlich sehr klassische Beziehungsthemen. Gar nicht so sehr Weltanschauungsthemen, sondern eher Themen wie, gestalte ich Beziehungen so, dass es mir gut tut? Wie viel Autonomie, wie viel Freiheit brauche ich? Wo schränke ich mich mal ein? All das sind eigentlich so dahinterliegende Themen, wenn wir durch diese Tür Weltanschauungsfragen gegangen sind. Ja.
Würdest du sagen, es gibt so Grundsatzaussagen zu diesem Thema, wo du sagst, die kannst du eigentlich jedem mitgeben? Zu diesem Thema Beziehungen?
Da muss ich gerade echt ein bisschen nachdenken. vielleicht so eine ganz platte Aussage. Ich glaube, es ist immer wichtig, auch eine gute Beziehung zu sich selber zu haben und so ein bisschen auf beides zu fokussieren. Also ich finde, jetzt halten wir es mal biblisch, liebe dich selbst und deinen Nächsten, steckt aber schon beides drin. Also wir können nur in einer guten Beziehung sein mit anderen, wenn wir auch mit uns selber in einer guten Beziehung stecken. Das klingt sehr lapidar, ist aber sehr häufig, wenn wir uns das so ein bisschen angucken, wie sind die Leute mit sich selber und ihren Bedürfnissen in Kontakt? Spüren die überhaupt? Wissen die, was sie brauchen, um ein gutes Leben zu führen? Dann merken wir, entweder hapert es an der Beziehung zu sich selber oder zum Nächsten. Also so auf einer dieser beiden Seiten haben wir meistens ein Ungleichgewicht, dass man eher fokussiert ist, People-Pleasing, andere glücklich zu machen, sich selber vergisst und aufgibt. Oder was wir auch haben, auf dem Esoterikmarkt tritt es sehr häufig auf dieser Egoismus, dieses, es geht nur noch um mich, um meine Entwicklung, ich schaue nicht mehr nach rechts und links, ich habe nur noch im Fokus, dass es mir gut geht und so.
Okay. Und gibt es so Quick Wins, nenne ich es immer gerne, wo man jetzt sagen würde, wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, vielleicht betrifft mich das so ein bisschen, welche Fragen stelle ich mir am besten selber, um so ein bisschen, also erstens das vielleicht direkt schon nicht lösen, aber ein Grundwissen mir selber anzueignen oder eben auch so, muss ich jetzt oder sollte ich da jetzt vielleicht mal anrufen, um mal so meine Themen geklärt zu bekommen? Gibt's da so
Schnelle Strategien,
genau. Gibt's da sowas, was man anwenden kann, um so ein bisschen voranzukommen?
Hängt so ein bisschen, also lässt sich schwer pauschalisieren, aber ich glaube, so die ganz schlichte Erkenntnis zum Streit gehören zwei. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, sich bewusst zu machen, ich trage mindestens 50% häufig Anteil dessen, was es schwierig macht. Und gerade wenn unsere Angehörigen anrufen, die sagen, also mit mir hat das nichts zu tun. Der glaubt jetzt halt an schwierige Theorien, an Verschwörungstheorien, hat sich politisch radikalisiert, dann hat es aber am Schluss doch was mit uns zu tun, weil wir vielleicht selber Augenhöhe verloren haben, den anderen verurteilen und sich diese Frage zu stellen, was löst der andere eigentlich bei mir aus, Experte zu werden für die eigenen Gefühle, und damit kompetent zu sein, zu wissen, oh, das macht mich wütend und so weiter. Meistens haben wir den Blick viel zu arg beim anderen und sagen, der ist ja das Problem. Ich selber, unsere Beziehung wäre eigentlich super, wenn der nicht so komische Sachen glauben würde. Und ich glaube, dass wir erstmal den Fokus auf uns legen, uns besser verstehen, bevor wir versuchen, den anderen zu verstehen, ja, hört sich auch wieder ein bisschen platt an, ist aber auch so eine Erkenntnis und ein Punkt, an dem wir viel arbeiten mit Menschen, die uns anrufen. Wir sagen immer, wir können jetzt ja nicht eure Angehörigen ändern, aber wir können versuchen, uns selber so ein bisschen zu verändern und unsere Art und Weise, wie wir das nächste Mal in Konflikt gehen, die können wir ändern. Da können wir was ausprobieren, unsere Konfliktmuster kennenlernen und so weiter. Das sind eigentlich so die Schlüssel, mit denen wir wirklich versuchen können, die eine oder andere Tür wieder aufzukriegen.
Also wenn wir erstmal mit sich selbst anfangen.
Genau, von der eigenen Hütte kehren.
Sehr schön. Was ist denn Weisheit 2?
Ich glaube, es gibt mittlerweile auch ein Buch, wo so heißt, aber ich finde die trotzdem super. Die hat mir eigentlich mal ein Mönch gesagt, der in einem Zen-Kloster unterwegs ist und dort auch Kurse anbietet. Und die fand ich super, weil die wirklich hier total zutrifft. Der hat gesagt, wer erleuchtet ist, sollte den Boden schrubben.
Okay, das musst du jetzt ein bisschen genauer erklären.
Ich finde, da steckt total viel drin. Wir haben hier viel auch mit Suchenden zu tun, die auf dem Esoterikmarkt, auf dem spirituellen Markt alles Mögliche sozusagen tun, um eigentlich auf diesen Stufen zur Erleuchtung weiter vorwärts zu kommen und so ein bisschen dieses im Auge haben, ja, ich möchte ganz oben sein, ich möchte erleuchtet sein. Und dann manchmal feststellen, wenn die dann wirklich, also es hat so zwei Komponenten. Einmal denke ich, Erleuchtung hat viel mit Demut zu tun und nicht mit einer Überwertigkeit. Ich bin besser als andere, weil ich habe es geschafft zur Erleuchtung, sondern ich habe es immer wieder so ein bisschen mitgekriegt, dass da eigentlich dann es wichtig ist, so eine Demutshaltung wieder einzunehmen und zu gucken, okay, ich bin eben gar nicht besser. Ich bin selber auch nur ein Mensch und ich sollte wieder auf den Boden kommen, den Boden sozusagen wirklich schrubben. Gleichzeitig hat das oft auch viel mit veränderten Bewusstseinszuständen zu tun, wenn Menschen glauben, erleuchtet zu sein. Dann haben die manchmal außergewöhnliche Erfahrungen, haben das Gefühl, aus ihrem Körper rauszugehen, haben vielleicht lang meditiert. Und ein sehr nützliches Tool, wenn man solche speziellen Bewusstseinszustände erlebt hat, ist zu sagen, jetzt gehe ich ins Hier und Jetzt und tu was mit meinem Körper. Ich acker im Garten rum, ich schrubb den Boden, ich mach was mit den Händen, wenn ich sozusagen viel geistig unterwegs war, um sozusagen wieder diese andere Seite mit der guten Bodenhaftung hinzubekommen. Weil das ist häufig das Problem, wenn uns Menschen, die quasi da auf dem Meditationsmarkt viel gemacht haben, anrufen, dass die sagen, jetzt irgendwie, ich habe da den Bezug zu allem verloren. Ich habe da krasse Erfahrungen gemacht, aber jetzt weiß ich gar nicht, wie ich wieder runterkomme. Und da kann Bodenschrubben im übertragenen oder im realen Sinn eine sehr sinnvolle Übung sein, zu sagen, es geht eben nicht nur um Geist, sondern auch um Körper. Es geht auch darum, sozusagen den mitzunutzen wieder und ganz konkret da auch den Körper zu spüren und zu erfahren.
Also das heißt, ihr habt konkret Menschen, die anrufen und von sich selbst behaupten, erleuchtet zu sein.
Ja, oder solche Erfahrungen gemacht zu haben, zu sagen, ich habe so lang Kundalini-Meditation zum Beispiel gemacht und jetzt spüre ich, dass da in mir was aufgewacht ist und das hat sich vielleicht erstmal wie Erleuchtung oder Erweckung angefühlt, aber jetzt kriege ich das nicht mehr unter Kontrolle, das fühlt sich jetzt komisch an, ich weiß jetzt gar nicht, was ich damit in meinem Alltag anfangen soll. Ich spüre eine innere Unruhe und so weiter. Also wir haben Menschen, die sozusagen auf diesem Weg mit Meditieren ihre Erfahrungen gemacht haben, das vielleicht für sich als erstmal als Erleuchtung geframed haben und dann aber sagen, irgendwie sind diese Energien oder wie auch immer sie es nennen, noch so da und ich weiß jetzt gar nicht, was damit machen. Das fällt mir schwer, das jetzt irgendwie damit umzugehen, das einzubetten. Und da ist eben der Körper ein gutes Tool.
Habt ihr im Team Personen, die das nachvollziehen können, also die selber viel auch zum Beispiel meditieren und auch vielleicht sogar selber schon mal in so einem Zustand waren, sodass ihr sagen könnt, okay, wir haben das selber schon erlebt und dieses Bodenschrubben hilft auch wirklich?
Ich glaube, wir haben alle so unsere eigenen Zugänge auch zur Spiritualität. Ich sage immer, es ist für uns auch sinnvoll, so eine spirituelle Mehrsprachigkeit zu haben. So diese Sprachen, die die Menschen sprechen, zu verstehen, das sind ja oft Bilder, die da angeboten werden. Das ist überhaupt nicht Voraussetzung, dass wir das hier brauchen, um hier zu arbeiten. Also es ist nicht bei jedem jetzt ähnlich oder gleich ausgeprägt, aber ich glaube, ein Teil von unserem Team hat schon selber auch so seine Erfahrungen, Experimente hinter sich. Das hilft manchmal besser zu verstehen, aber so wie ein Therapeut, der jetzt mit Suchtkranken arbeitet, nicht unbedingt selber schon alkoholabhängig gewesen sein muss, kommt man auch ganz ohne solche Erfahrungen, kann man ein Stück weit verstehen, was außerkörperliche Zustände machen.
Jetzt ohne irgendwelche Namen zu nennen oder so, kannst du mal ein Beispiel nennen, was dir so hängen geblieben ist von irgendeinem Betroffenen oder von Angehörigen von Betroffenen, wo du gesagt hast, wow, okay, das war so ein ja, besonderer Fall, dass das einfach so hängen geblieben ist?
Ja, also geht weniger um Bodenschrubben in dem Fall, aber das ist ein Fall, der uns gerade in letzter Zeit sehr beschäftigt hat. Ich ändere den ein bisschen, wir haben Schweigepflicht, aber da geht es wirklich um mehrere Millionen Euro, die eine Frau an ihr Medium bezahlt hat. Und da hat das Umfeld eben Kontakt mit uns aufgenommen, gesagt, hier, die Mama, / Ehefrau, hat jetzt wirklich diese Summen bezahlt. Und da haben wir mit vielen aus dem System gesprochen, mit der Frau selber auch. Da fragt man sich ja schon erstmal, wie kann so eine hohe Summe bezahlt werden und wie kann ein Familiensystem das auch noch so lang mittragen? Und in den Fall haben wir sehr tiefe Einblicke bekommen und der hat uns sehr beschäftigt, weil so ein bisschen auch immer die Frage ist, wer ist jetzt eigentlich Täter, wer ist Opfer? Mhm. Am Anfang denkt man, da ist jetzt jemand total geschädigt, der hat so viel Geld verloren und das Medium hat auch wirklich mit fiesen Strategien gearbeitet, mit der Idee, du wirst sterben, wenn du nicht bezahlst. Da liegt ein Fluch auf dir mit Angst, mit Manipulation, mit falschen Versprechungen. Das kommt dann wieder mit Selbstüberhöhung. Du bist was ganz Besonderes, du musst jetzt nur noch einmal diese Summe bezahlen. Und dann, also da wurde sozusagen alles aus der Trickkiste gezogen, was man so an Unseriösem aufzubieten hat. Aber gleichzeitig hat diese Person selber ihr Umfeld massiv betrogen. Wie so eine Beschaffungskriminalität, um an dieses viele, viele Geld zu kommen, wurde die Person selber zu einer Täterin und hat andere betrogen. Und da konnten wir so richtig so ein bisschen Suchtstrukturen von so einer Form von Esoteriksucht eigentlich sehen, wo jemand eigentlich wirklich nicht mehr immer ganz Herr seiner Sinne war und in so ein krasses Abhängigkeitsverhältnis gerutscht ist, gesagt, ich muss da, aber ich muss ja das nochmal überweisen. Die hat ja eigentlich erstmal auf der materiellen Ebene null Benefit, aber so ein bisschen auf der persönlichen Ebene hat die sich wirklich auch für extrem wichtig gehalten und hat das Weltgeschehen geglaubt zu lenken. Also auch an der Grenze, auch zu wahnhaften Gedanken und so weiter, aber sehr spannender Fall, ja.
Und konntet ihr ihr helfen?
Also wir konnten dem Umfeld helfen. Da ging es viel um Themen wie Co-Abhängigkeit, die ja auch so eng verbandelt waren mit der Person, die stark ja auch sozusagen abhängig waren und nicht gewusst haben, wo dürfen wir die Grenze ziehen. Letztlich sozusagen konnten wir dem Umfeld helfen, zu mehr Klarheit zu finden, sagen, hey, stopp, das müsst ihr so nicht mittragen. Die Person selber, ist so die Frage, wie viel Einsichtsfähigkeit da jetzt langfristig vorhanden ist.
Okay. Also wenn ihr da draußen meint, ihr seid erleuchtet, dann schrubbt erstmal den Boden. Sehr schön. Was ist denn Weisheit 3?
Die ist eher so ein bisschen allgemeiner und richtet sich jetzt nicht unbedingt nur an meinen Arbeitskontext. Das ist eigentlich eine, die habe ich mir auch nicht selber ausgedacht. Die habe ich mal ich bin jahrelang in einer Traumgruppe gewesen und der die geleitet hat, hat uns das mal so ein bisschen mitgegeben. Er hat gesagt, alles, was man mit Liebe betrachtet, ist schön oder wird schön. Und das finde ich eigentlich auch so eine Grundhaltung, wo ich merke, klar, auch in der Arbeit bringt mir das viel, zu sagen, das ist so meine Haltung, ich schaue mir das erstmal nicht verurteilen, sondern liebevoll an. Und dann entdeckt man doch oft irgendwie ja schöne Züge, aber auch im Mitmenschlichen merke ich immer wieder, das ist ja meine freie Entscheidung, wie ich mir eine Sache angucken möchte. Ob ich das Glas halb voll oder halb leer sehe, ob ich sozusagen was mit der Brille, das ist eigentlich ein liebenswerter Mensch, angucke oder ob ich schon so völlig verkrampft durch die Gegend gehe und überall irgendwie das Schlechte vermute. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Haltung, wo man sich das Leben ein bisschen schöner mitmachen kann.
Und wie machst du das? Also wenn dir jemand über den Weg läuft, der einfach auf den ersten Blick unsympathisch ist oder so, wie kannst du dann sagen, okay, ja, eigentlich ist der unsympathisch, aber ich betrachte ihn jetzt mal mit Liebe, also übertrieben gesagt, wie machst du das?
Das klappt auch nicht immer. Also erstmal sind ja auch Gefühle und so da, die unmittelbar ausgelöst werden. Aber manchmal ist es wie so ein Schritt zurückgehen. Nochmal einen Schritt zurückgehen und zu sagen, hey, vielleicht hat der ja auch so seine eigenen Motivationen und Hintergründe und ich habe den nur nicht gut genug verstanden. Oder ist auf jeden Fall sozusagen, versuche ich auch immer mal wieder mit herzuholen, was ist eigentlich positiv an der Person, die ich jetzt nur negativ sehe. Letztlich tut es uns selber ja nicht gut, wenn wir in so Negativspiralen rutschen und Menschen oder die Welt einfach nur noch mit dieser Brille angucken, ist das alles furchtbar und schlimm. Das merke ich jetzt auch gerade immer wieder in Zeiten wie dieser. Man könnte auch die Sachen sehr dystopisch sehen, macht am Schluss halt einem nicht gerade das Leben schöner und besser. Klar ist immer die Frage, inwiefern redet man sich vielleicht auch Sachen schön oder schaut sich so ein bisschen die Realität nicht an. Es gibt ja auch eine Studie, die zeigt, dass Pessimisten oder Menschen mit einer Depression die Welt realer sehen, sich selber sozusagen realer einschätzen. Aber gleichzeitig ist man, glaube ich, auch offen ganz gut oder hilft es auch sozusagen nicht in eine depressive Haltung zu rutschen. Vielleicht die Sachen mit ein bisschen mehr Optimismus und Zuwendung anzuschauen.
Das wäre jetzt so ein bisschen die Frage gewesen, wo ist dann die Grenze zwischen, ja, ich rede mir alles positiv und ich mache mal einen Schritt zurück, um zumindest mal nicht alles voreingenommen anzuschauen.
Ich glaube eben genau, es gibt genau diese Falle umgekehrt, dass man in so einen Überpositivismus reinrutschen kann, das ist ja auch nicht mehr gesund. Ich glaube eher, das Mittelmaß ist es, wenn man so für sich merkt, oh, ich neige dazu, halt die Sachen schon ein bisschen negativ zu interpretieren, kann es einfach für einen selber oder für mich selber auch eine Einladung sein, zu sagen, jetzt schaue ich es mir mal ein bisschen anders an. Es sind wie zwei Brillen. Und ich glaube, es geht nicht darum, permanent die rosarote Brille aufzuhaben. Dann haben wir ja kein Gefahrenbewusstsein mehr. So ein bisschen Pessimismus ist auch gesund. Ich glaube, da sowas darf man natürlich nicht ultimativ setzen, sondern in Kombination auch mit einem gesunden Realismus. Sonst fällt man tatsächlich von der anderen Seite vom Pferd, würde ich auch sagen.
Und wie fängt man damit an, wenn man jetzt einfach vielleicht grundeingestellt eher pessimistisch ist und einfach, ja, vielleicht die Dinge eher negativ sieht und jetzt diese Weisheit gehört hat und sagt, ja, stimmt, eigentlich müsste ich das mal machen. Wie fange ich damit an? Was wären so die ersten Schritte?
Ich glaube, die nächste kleine Situation, wenn einen der Nachbar gerade aufregt oder man sich über jemanden geärgert hat, die gleich mal nutzen und sagen, jetzt schaue ich mir das nochmal anders an. Wie könnte ich es denn noch sehen? Das heißt nicht, ich kann es nur so sehen, aber dass man einfach mal wie so ein kleines Gedankenexperiment macht und sich überlegt, wie könnte es denn anders sein? Wieso hat der oder die gerade so komisch reagiert? Vielleicht hängt es ja gar nicht mit mir zusammen. Vielleicht, also einfach so ein bisschen selber immer mal wieder mit zwei Standpunkten zu spielen, zu sagen, ich kann es negativ sehen, vielleicht ist das ein Teil der Wahrheit. Ich kann aber auch mal versuchen, es ganz anders zu sehen. Dass man einfach so beide Positionen hat und flexibel ein bisschen umswitchen lernt. Und ich glaube, da gibt es ja viele kleine Situationen im Leben, die man sich gerade mal herholen kann.
Also zukünftig alles mit ein bisschen mehr Liebe betrachten.
Bisschen Glitzer drauf, ja.
Bisschen Glitzer drauf. Sehr schön. Dann sind wir jetzt eigentlich am Ende, aber ich habe noch eine Frage an dich.
Gerne.
Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Mit 13, finde ich, war das Leben ganz schön stressig. Ich glaube, ich würde mir, glaube ich, so ein bisschen Mut zusprechen, dass das alles schon gut kommt, dass ich meinen Platz im Leben finden werde. Ich glaube, mit 13 war ich da sehr am Struggeln und habe nicht so genau gewusst, wo gehöre ich hin, was ist oben, wo ist unten. Und ich glaube, ich würde mir so ein bisschen mich ermutigen, dass tatsächlich so das Leben einen guten Lauf nehmen wird. Und ich würde mir, glaube ich, selber sagen, ein bisschen früher auf Grenzen zu achten. Ja.
Okay, mehr Mut auf Grenzen achten und noch so eine Handvoll Glitter.
Genau, ein bisschen Glitzer drüber.
Sehr schön. Cool, dann sind wir jetzt am Ende. Dann sage ich danke für deine Zeit. Danke für deine Weisheiten.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Hat Spaß gemacht.
Das freut mich, genau. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Das waren die Dreisheiten, komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei.
Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.